BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostund.
Gspeikwabi. Ein fesches Menscherl, sagten die Burschen im Dorf, wenn sie die Tochter der alten Waben meinten, die in einer keuschen Hoch droben am Waldessaum als Wurzelgraberin hauste. Ja, sauber ist die Wabi, sakrisch sauber, aber deswegen kann sich doch kein Bursch rühmen, dass sich ihm das Fensterl aufgetan hätte. Waren genug droben gewesen und haben bettelt und gewuselt, aber das Fensterl blieb zu. Ja, wenn einer gar zu arg balzte, wie nochmal ein Spielhahn, dem die Lieb die Augen verdreht, dann öffnete sich wohl ein Fensterl, aber der alten Waben des ihrige und dem Wuisler flogen ein paar Holzstückeln an den Schädel. Der Reihe nach, vom feichten Bauersohn abwärts bis zu den Knechten, waren die Burm des Bergdorfes schon abgeblitzt, und so giftig alle darüber waren, so sagten sie von der Speikwabe doch nicht, dass sie eine Zwiderwurzen sei. Die bildsaubere Wabi war im Gegenteil kreuzfidel, trotz ihrer schauerlichen Armut. Auf die Notigkeit in der Keuschen hatte der junge Feichtenbauer schon spekuliert mit einem Ringerl, das ihm einmal ein Hausierer um 3 Kronentaler angehängt hat. Aber da war er bei der Wabi schön ankommen und mit brennrotem Kopf musste der reiche Jungbauer die Leiten wieder herab. Mit der Zeit waren die Burschen zur Einsicht gekommen, dass es mit dem feschen Menscherl nicht sei. Und weil keiner Gehör fand, gaben sich die Burschen zufrieden. Nur passten sie wie die Haftelmacher auf, dass ja kein Fremder mehr Glück bei der Wabi habe wie sie. So gern die Burschen die junge Wurzelgraberin hatten, so giftig waren die Dorfdirndeln auf die Wabi zu sprechen, denn keine war so sauber. Und der Neid wächst auch dort, wo der stark riechende Speik gedeiht. Da waren die langen Zöpfe der Wabi nicht recht, die strahlenden Augen sollten falsch sein wie Katzenaugen. Und schlecht, gründlich schlecht muß doch das Dirndl sein, weil's nix Gescheites zum Anziehen hat. Keine Silberketten um den Hals, kein seidenes Fürter, bloß ein oft geflicktes Kattunröckerl um den schön gewachsenen Leib. Wer nix hat, ist ein Lump, pflegte der Gmorvorstand zu sagen. Und der muss es wissen. Der ist ja ein gar gescheites Mannsbild. Sonst möchte ihm nicht der Landrichter allemal die Hand geben, wenn er ins Dorf kommt und beim Vorsteher Händeln ist. Und nicht einmal einen Burm hat sie, zischelten die Dirndln. Freilich wär's auch nicht recht, wenn sie einen hätte. Und schlecht muss das Dirndl auch deswegen sein, weil es keine gescheite Arbeit tut, keine Bauernarbeit, sondern bloß Speik suchen und mit der alten warm Schnaps brennen. Und gar scheinheilig muss sie sein, weil es alle Sonntag in der Kirche zu sehen ist, bei Amt und Predigt. Zu was brauchten es Haderlumpendirndl in die Kirchen zu gehen, wenn sie nichts zum Anziehen hat? Und ganz dumm ist es vor die Burm, dass sie grad der Werbe nachschauen, als wenn's da was Besonderes zum Sehen wär. Bloß im Pfarrhof wird über die Speikwerbe anders gedacht und gesprochen. Die Jungfer Marie, die Pfarrersköchin und der Herr alte Pfarrer, die halten große Stückeln auf das Kreuz, brave fromme Dirndl, und lassen nix drüber kommen. Recht kümmerlich haben sich die alte Werben und ihr Dirndl fortgebracht den harten Winter über. Weil der Vogelbirne der alten Waben nicht besonders gut geraten sein soll im Herbst, wollte der Dorfwirt, dem seine Kronentaler in den Kopf gestiegen sind, keine nehmen, wenigstens nicht um den früher bezahlten Preis. Und mit dem Speikhandel war es diesmal auch nicht viel. Die Kräuterhändler in benachbarten Marktflecken sagten, der Speik wachse eh umsonst und fürs Glauben werden sie nicht mehr so damisch zahlen, dass der Geldbeutel ein Loch kriegt. Wenn der Herr Pfarrer sich nicht des alten Weibleins erbarmt und ihr ein größeres Quantum Vogelbirnen abgenommen hätte, wär's gar traurig worden in der Keuschen oben. Schier eingeschneit droben, strickten die zwei Weiberleut fleißig Spenser und verdienten sich auf diese Art das kärgliche Brot den bösen Winter über. Viel schaute mit dieser Arbeit auch nicht raus, denn der Kramer war ein Ruch und einer alten Waben was abzudrucken ist keine Sünd nicht. Wie alles geht auch der Winter vorüber und seine Not, und im Auswärts schwellen die Bäche und die Menschenherzen. Allmählich schwindet der Schnee vor den Halden, immer höher hinauf muss er zurückweichen, und wenn die Bergspitzen nur mehr eine weiße Zipfelmütze tragen, dann sprießen unten im Tale schon die Frühlingsblümlein, und die Erl- und Birkenstauden stecken ihre grünen Spitzen aus. Blüht dann auch der Enzian, dann lässt auch der Speik nicht mehr lang auf sich warten. Werbe hat, die Kräuterkraxen am Buckel, den ersten Aufstieg zur Speiksuche unternommen. Jetzt erhitzt vom Steigen, sehen die Wangen des Mädels blühend rot aus. Aber dass sie eingefallen sind den Winter über, das sieht man auch. Und das Köpferl, so nett, grad zum Neibeißen, trägt die Werbe gesenkt, gar nimmer das lustige Dirndl von früher. Aber brav schreitet es in seinem schweren, derb genagelten Bergschuhen aufwärts. Und es ist ein arg weiter Weg bis zur Region, wo der Speik gedeiht. Pfadlos muss das Mädel auf und abwärts, den einen Bergrücken hinan und durch die Schluchten wieder hinab, quer durch Jungholz und durch bebartete Lerchenstände, wo die Finken jubilieren und die Meisen liebesselig piepsen. Immer aufwärts im bedächtigen Schritt, wie die Wasser zu Tale rauschen, so tobend und wild, dass große Felsstücke wirbeln mit den Wellen tanzen. Das kann böse werden, wenn der Müller draußen im Tale sich nicht vorgesehen. Und so viel Holz schwimmt da unten nutzlos weiter. Wenn dieses Murterl oben hätte, schön geschnitten und aufgeschlichtet an der Keuschen, das wäre eine Wohltat zum nächsten Winter. Aber es ist ein ärarisches Holz und gehört dem Forstner. Was noch heute so merkwürdig kracht in die Berg. Lahnen können es nicht sein, sind ja fast alle schon abgegangen. Im Mai donnert es doch nicht mehr. Aber grad hat's wieder gepumpert, gar fürchterlich, dass die Wabe erschrocken stehen bleibt und hinüberhorcht auf dem Felskegel zu, dem zu Füßen die Almhütten vom Feichtenbauern liegt. Was war das? Und wieder kracht's, als sollt die Welt zugrunde gehen. Rasch entschlossen ändert Wabe die Marschrichtung. Zum Speikgrund müsst sie links den Graben auf zur Scharten, aber sie hastet jetzt, so schnell es geht, durch die Latschen hinüber. Ein Schafsteigel, hart an den Felswänden, führt rascher zur Alm. Wird aber noch vereist sein, uns abbreiten gar leicht, aber nüber muss des tapfere Dirndl. Yes, Maria und Josef, ein Bergsturz. Dort sausen krachend Felsblöcke nieder, losgesprengt durch das sich dehnende Eis, in Trümmer zerschellend und verderbenbringend dem organischen Leben zutage. Angsterfüllt blickt das Mädel an den Felsen geschmiegt empor, ob jetzt auch Herr Rüben auf ihren Stand, auf dem Steigel der Steinregen niedergehen werde. Schon steindelt es. Erste kleine Stückchen, die lustig abwärts springen, wie wenn sie sich der gewonnenen Freiheit freuten. Dann hüpfen schon größere Steine nach, groß genug, um einem dem Schädel einzuschlagen. Auf dem schmalen Steigel an der Felswand ist ein Ausweichen nicht möglich. Aber vielleicht hilft rasche Flucht. Die Kraxen hindert daran. Das Mädel wirft sie aufs Kar und eilt, ein Stoßgebetlein auf den Lippen, weiter den Pfad, die Hände wie schützend über den Kopf haltend, indes der Steinregen herniederprasselt. Er schlägt dem Mädel die Hände blutig, aber die Flucht aus dem Bereich des Sturzes gelingt. Der flüchtenden Gemse gleich läuft das Dirndl auf schwindelndem Pfade die Wandung im Felsrodell aus, überquert die furchtbaren Kare, die Zeugnis geben von dem Kampf der Bergriesen mit den Elementen. Drüben ist's vorüber. Felstrümmer liegen herunten und Schutt bedeckt den Talboden, wo sonst das Almvieh sein würziges Futter fand. Oben ragen die Zähne der Felsen in neuer Form in den Äther. Aus Felsenkegeln sind jetzt schlanke Nadeln geworden, die Eis und Regen im nächsten Frühjahr wieder herunterjagen werden. Jetzt herrscht die Ruhe des Todes im Hochtal. Die Sonne ist hinuntergesunken und die Schatten der Nacht ziehen herauf. Wo ist die Feichtenalm? Verschüttet. Ein großer Felsblock liegt mitten im Dach. Er muss die Hütten in zwei gedrückt und der Steinregen alle Fugen und Löcher ausgefüllt haben. Ob er drinnen war? Yes, Maria und Josef. In 8 Tagen wollte der Feichtenbauer aufziehen lassen auf die Hochalm, und jetzt liegt sie verschüttet. Leicht kund wer heroben sein. Das Mädel springt von Felsblock zu Felsblock und klimmt empor, um von oben aus in die zerschmetterte Hütte zu kommen. Ein schweres Stück Arbeit. Mit blutenden Fingern reißt sie die Schindeln auf, wirft mit beiden Händen den Felsschutt aus und gräbt sich auf diese Weise in das Innere. Plattgedrückt ist der Vorderraum, wo der Herd stand. Wenn hier jemand sich befand, der ist tot. Aber hinten im Milchkammerl, das aufgemauert ist. Wabe tastet sich in der Finsternis an dem Felsblock rückwärts, immer Schutt auswerfend, mühsam jeden Schritt erkämpfend vom Geröll. Ob da wer drinnen ist? Wabe ruft, ein Wimmern antwortet. Ein Schaudern erfasst das wackere Dirndl, das aber tapfer eindringt in den halb verschütteten Raum und mit Aufbietung aller Kräfte einen Menschenkörper aus der grässlichen Zwangslage befreit. Der arme Mensch, reden kann er nimmer, bloß wimmern, und die Wabi kann ihm gar nixen helfen, weil's gar so finster ist. Aber heroben liegen darf der arme Mensch auch nicht in der Nacht. Was tun? Das Dirndl weiß, welche Riesenaufgabe es ist, einen halbtoten Menschen in stockfinsterer Nacht die vielen Stunden weit über die Bergen auszutragen, bis ins Dorf zum Bader. Ein Kreuz schlägt sie auf der wogenden Brust, und dann legt sie sich den Verwundeten der Länge nach über ihren Rücken, hält oben die Arme des Sterbenden, unten mit der linken Hand seine Beine, und bedächtig schleppt das brave Dirndl die Menschenlast tastend und schwer keuchend zu Tale. Das ganze Dorf, die Anrainer bis hinauf zu den Keuschlern und Einödbauern, alles staunte und war des Lobes voll über diese Heldentat des armen Mädels. Eine schwere Kraxen voll mit Käse und Butter hat manche Sennerin schon runtergetragen von der Feichtenalm, jedoch beim Tag. Aber den schweren Feichtenbauerssohn noch keine. Und bei der Nacht erst recht nicht. Je bedenklichere Gesichter der Dorfbader schnitt, um den reichen Bauernsohn länger in der Kur zu behalten, desto mehr besserte sich des Burschen Befinden. Der alte Bauer war bei der alten Waben gewesen und wollte mit Kronentalern danken. Gerade am selben Tag hat die alte Waben nicht einen einzigen Kreuzer gehabt und auch kein Mehl zu einem Sterz. Aber trotzdem warf sie dem Bauern die Taler in schlecht rasierte, runzlige Gesicht und jagte ihn über die Schwelle der Keuschen. Der Pferdl, sein Sohn, fasste nach seiner Wiederherstellung, die allerdings lange genug dauerte, die Geschichte klüger an und wandte sich ans Dirndl mit seiner Danksagung. Nicht Geld oder Geldeswert, nein, bloß einige Blärmeln brachte er der Wabi hinauf und sagte ihr mit Herzlichkeit Dank für so viel Schneid und Menschenlieb. Den Dank nahm das Dirndl an, mehr nicht. Von da ab kam der Ferdl öfter nauf zur Kolschen, und da die Wabi ihn duldete, unterließ es die alte Waben, ihm Holzstückeln an den Schädel zu werfen. Mocht wohl bei beiden Keuschlerinnen etwas wie Mitleid sein, weil der Ferdl gar so viel blass war und keine gescheite Farb mehr annehmen wollte. Und so zutunlich war der Bursch, dass ihm das Vögelein doch ins Garn ging. Mein Gott, die Speikwabi hat ihm das Leben gerettet unter solchen Umständen, dass ihr von 100 Dirndl keine 2 nachmachen. Sein Leben gehört jetzt ihr. Na, und am End könnt's halt doch noch eine Hochzeit draus werden. Mein dauerte auch nicht lang, dieser Liebestraum. Bauernstolz und Burschenlumperei wächst oft so nah beieinander wie Hoffart und Stolz. Weil der alte Bauer kein Bettelpack, keine Speiksucher in seinem Hof nehmen will, glaubte der Ferdl die Wabi aus Dankbarkeit zu seinem Hormdirndl erkiesen zu sollen. Heimlich möchte er sie schon gern haben. Für die Strümpf kommt er schon auf, von denen im Schnaderhüpfel es heißt, Liebschaft im Haus ist seltener Gewinn. Was da an die Schurch einspaßt, geht an die Strümpf dahin. Na, die Wabi leuchtete dem frechen Burschen, dem scheinheiligen Loder, nicht übel die Leiten hinab, wie er mit seinem Antrag auf solche Art rausrückte. Menschendankbarkeit. Raus mit der Liebe aus dem Herzen. Vergessen den Menschen, völlig vergessen. Und wenn der Bergsturz nochmal neidruckt in die Almhütten, nachher holt ihn die Wabi ganz gewiss nimmer raus und runter. Na, gewiss nicht. Na? Man soll nix verreden. Am End, wenn's Unglück grad so wieder käm, wär's ja bloß Menschenpflicht, einem Verunglückten zu helfen. Wabi ging mit wundem Herzen wie früher Speik suchen und half der alten warmen Schnaps brennen, bis der Tag für das Murtal kam, an welchem auch der Enzian wirkungslos ist. Wenn der Herr Pfarrer nicht auf alles verzichtet hätte, so dass bloß der hungrige Mesner zu zahlen war fürs Läuten, die arme Wabi hätt's Murtal gar nicht eingraben lassen können. Der Martalmaler malte dem Dirndl zulieb so grell wie möglich ein durchstochenes Herz auf das roh gezimmerte Grabkreuz und ein Sprüchlein dazu. Und Wabi pflanzte Vergissmeinnicht auf dem Grabhügel. Dann war sie halt jetzt ganz allein oben in der Keuschen und allein blieb sie viele Jahre lang. Ihren Hauptfeind, den alten Feichtenbauer, deckte schon lange der Rasen. War eine Staatsleich, wie es den Eigram haben. Der Ferdl war ein gar handiger Bauer worden, aber ledig war er immer noch zur Verwunderung der Weiberwelt in der ganzen Umgebung. In die 40 war er schon und die Wabi auch schon in die 30. Da kam eines Tages die Sennerin von der Feichtenalm runter mit gerungenen Händen. Der Blitz habe eingeschlagen in ihre Hütte und gezündet, mehrere Kühe seien erschlagen, das andere Vieh völlig versprengt durch das fürchterliche Unwetter. Der Bauer, das Hören und sofort allen voraus auf die Alm rennen, war eins. Oben angelangt, ging der Ferdl gleich an die Suche des versprengten Viehs. Bis die anderen Leute nachkamen, war zu dem einen Unglück schon ein anderes gekommen. Der Bauer hatte sich in den Wänden verstiegen und war abgestürzt. Zuerst über ein gares Wandel, dann hatte sie ihn in weitem Bogen auf ein Kar geworfen, wo er ein Stück samt weitem Geröll absauste. Dann aber wie tot liegen blieb. Tot war er nicht, nur betäubt, aber der Schädel arg beschädigt und ein Fuß gebrochen. Die Knechte brachten den Bauern mühsam herab ins Dorf. Langes Krankenlager macht den Menschen mürb, auch einen hartköpfigen Bauern. Dem Feichtenbauer kam immer wieder, wie er so still im Bett liegen musste, das brave Dirndl in den Sinn, das ihn damals mit eigener Lebensgefahr herab ins Dorf schleppte, und das er eigentlich doch recht niederträchtig behandelte. Soll anders werden, wenn er wieder auf die Beine kam. Kam aber anders, denn der Herr Pfarrer musste zum Versehen geholt werden, weil der Bauer schlechter wurde. Der würdige alte Seelsorger redete dem Bauer zu Herzen, was er noch alles gut machen müsste vor dem Hinübergang ins Jenseits. Das wirkte, und die Wabe wurde geholt. Das brave Dirndl verzieh gerne mit Tränen den Augen und legte die Hand in die des Bauern. Er soll nur wieder gesund werden. Was der Bader nicht zu Weg brachte, gelang dem Dirndl. Die Speikwabi wich nicht mehr vom Bett des Feichtenbauer. Und wie der Ferdl wieder aufkam, da ging ein Paar in den Pfarrhof, um sich von der Kanzel aufbieten zu lassen. war eine stille Hochzeit. Und weil es der Feichtenbauer so wollte, hieß sein Gehöft fortan der Speikhof.
BR Heimat lesen.
Die Seppenbäuerin. Der stattlichste Hof im Vorlande ist das Anwesen des Seppenbauern. Ein mächtiger Bau von Ziegeln und Bimssteinen, aber blitzblank verputzt und blendend getüncht, mit grünen Fensterläden und, ein Luxus, mit Ziegeln gedeckt. Um das Gebäude stehen die gleichfalls massiv gebauten Nebengebäude, Ställe und Scheunen. Für die ganze Umgebung bis hinab zum See oder hinauf in die Berge, die den Horizont abschließen, galt der Seppenbauer für die schwerste Person, das heißt den reichsten Bauern der Gegend. Und darauf war der Seppenbauer nicht wenig stolz. Wenn er zur Schran in die Kreisstadt fuhr, mussten 4 Pferde vor den Wagen. »Mir ham's ja«, lautete sein Sprichwort. War das Getreide gut verkauft, dann musste ein Gelage den Schrannenbesuchern vom Reichtum des Bestgebers erzählen. Der Hochmut des Bauern kannte an solchen Tagen keine Grenze. Schwer betrunken fuhr der Seppenbauer spät abends nach einem Schrannentage der Heimat zu. Die 4 Braunen kannten den Weg und liefen wie die Wiesler aus eigenem Antrieb, um früher zum heimatlichen Stall zu kommen. Nichtsdestoweniger hieb der Bauer wie rasend auf die Gäule ein, denn rückwärts zeigte sich eine herrschaftliche Equipage, die ein Kutscher durch Peitschenknallen anzeigte, dass er vorfahren wolle. Ausweichen! Der Seppenbauer ausweichen! Nicht um einen Sack voll Kronentaler! Eine tolle Fahrt war dieses Jagen, und unerwartet schnell kam das Ende. An einer Wegbiegung schleuderte der Säulenstein den Wagen in den Straßengraben. Der Bauer fiel und auf ihn stürzte das Gespann. Wohl kam die Hilfe rasch, aber dem Bauer war nicht mehr zu helfen. Mit klaffender Kopfwunde, die Schädeldecke eingedrückt, brachte man den Sterbenden ins nächste Dorf, wo er sein Leben aushauchte. Auf dem Seppenbauernhof beweinte die Bäuerin und ihre einzige Tochter Kuni den Toten. Wo es früher durch das brausende Wesen des Bauern Lärmen zuging, zog jetzt klösterliche Ruhe ein. Es ward still auf dem Hof, Lust und Leben erstarb, nur wenn in vollen Wagen der Erntesegen zur Scheune gefahren wurde und zur Zeit der Sichel hängt die Trischel von der Tenne ertönte, dann ward es lebhafter auf dem Seppenhof. Die Bäuerin, zur Frömmigkeit geneigt, war jetzt nicht mehr gehindert, die meiste Zeit mit Andachtsübungen zu verbringen, während Kuni, ein hübsches Mädchen mit blonden Zöpfen und voller Gestalt, sich um die Leitung des Hofes kümmern musste. An Arbeit gewöhnt, übernahm sie diese Geschäfte gern und gab dem Hausgesinde durch flotte Arbeit ein gutes Beispiel. Die erste auf des Morgens, kaum dass der Haushahn zum ersten Mal gekräht, war Kuni die letzte zu Bette, wenn sie sich überzeugt, dass das Vieh versorgt, Tür und Tor verschlossen und jegliches Licht erloschen war. Hierin hatte das prächtige Mädel die Strenge vom Vater geerbt, der jeden Knecht zur Stunde vom Hofe jagte, den er mit glimmender Pfeife oder offenem Licht im Stalle oder in den Scheunen erwischte. Kraftvoll und energisch zeigte sich die Seppenbauerntochter auch in der Wahrung der Handelsinteressen. Kuni fuhr, begleitet vom Oberknecht, zur Schranne. Sie fand bequemere Absatzgebiete bei Großhändlern und Bräuern und konnte es dann ganz vermeiden, unter den Feilschen, den Händlern und Bauern den Vormittag über in der Schranne zu stehen. Mittags, wenn in der Kreisstadt mancher Bauer noch keinen Metzen Korn verkauft hatte, war Kuni oft schon mit der vollen Geldkatze auf der Heimfahrt. Das sprach sich natürlich gar bald herum. Und die Anrainer wie die Dörfler bekamen großen Respekt vor dem resoluten Mädel. Der Bäuerin Frömmigkeit war im Laufe der Zeit in eine Art religiösen Wahn ausgeartet. Geschäftige Menschen bestärkten das Weib in diesem Wahne, malten der Bäuerin alle Schrecknisse der Hölle in grellen Farben aus, wenn sie nicht tue, was Gottes Wille sei. Die Tochter ins Kloster zu schicken, das Anwesen zu verkaufen, milde Stiftungen zu machen und selbst den Schleier zu nehmen. Den Einflüsterungen der Erbschleicher schenkte die Bäuerin williges Gehör. Immer häufiger stellten dieselben sich als Gäste im Hofe ein. Fast schien es, als wollte die ein oder andere aus dieser Gesellschaft, die wie die Spinnen eine Fliege die Bäuerin eingesponnen hatten, sich häuslich auf dem Seppenhofe niederlassen, gleichsam als Wache für den Lebensgang der Bäuerin. Verwundert sah Kuni, die mit klaren, gesunden Augen in die Welt guckte, dieses Treiben. Gar oft wollte sich eine Frage darauf über die Lippen drängen. Allein, es war ja die Mutter und die Herrin des Hofes, die sich solche Gäste einlud. Er stand der Tochter nicht zu, sich einzumischen. Kuni selbst blieb zunächst von dem Treiben der Erbschleicher unberührt und hatte jetzt selbst vollauf mit sich selbst zu tun. Das kleine, treue Herz war über Nacht rebellisch geworden und pochte so ungestüm, seit der hübsche Bertel ihr in die schönen Augen geblickt. Bertel war ein armer Bräuknecht, bedienstet in einer nahen Brauerei, der einige Mal in der Woche den Bierbedarf auf den Hof brachte. Der Mensch war aber auch zu nett, kräftig gebaut, ziemlich groß, ein hübsches Gesicht, ein herrischer Schnauzbart, der ihm ein überaus fesches Aussehen gab, so dass manch Dirndl dem sauberen Burschen einen langen Blick nachschickte. Merkwürdigerweise machte sich Bertel verteufelt wenig aus den Weibern. Er verachtete sie nicht gerade, aber er bewarb sich auch um keine Dirn, so sehr ihm auch entgegengekommen wurde. Seit Bertel aber zum ersten Male als Bierführer auf den Seppenhof gekommen war, Kuni gesehen und gesprochen hatte, von diesem Augenblick an schien er verwandelt. Es stieg ihm heiß zum Herzen herauf, der Kopf ward ihm warm, und ob er mochte oder nicht, des Mädchens Bild hatte er immer vor Augen. Und er gab sich dem Zauber willig hin, da ihm das Kämpfen dagegen zu schwer ward. Kunis Wangen überflog jähe Röte, wenn Bertel zu ihr in die Küche trat und treuherzig um Verlaub bat, sich an das Herdfeuer setzen zu dürfen. Wenn er mit seinen Bierfässern da war, konnte Bertel freilich nicht lange zu Gaste weilen, aber an Fest- und Sonntagen war er ja frei und jeder Arbeit ledig. Da sprach er den fleißig im Hofe zu, und Kuni war gar nicht böse darüber. Eines Sonntages musste Kuni die Hauswache halten, während alle Hausbewohner zur Kirche wanderten. Das Hoftor stand nur zur Hälfte offen, und Thyras war heute von der Kette befreit. Er lag sich sonnend auf der Grät und überwachte, den Kopf auf die Pfoten gelegt, den Hofeingang. Er kennt die Hofbewohner alle, meldet aber jeden Fremden augenblicklich. Die Dorfglocken klingen leise herauf. Der Gottesdienst wird begonnen haben. Kuni im stattlichen Sonntagsgewand, geschmückt mit der silbernen Halskette und mit einem seidenen Tuch auf dem silberverschnürten Mieder, trat beim Glockengeläut auch heraus aus dem Hause, nahm Betbüchlein und Rosenkranz und setzte sich in die Grät, auf deren Rand die vielen Nelken und Geranienstöcke blühen, die den Häusern ein so frisches, freundliches und lebenswarmes Aussehen geben. Kunis Blick ging hinaus in den herrlichen Sonntagmorgen, hinab in die grünen Matten des Hügellandes, hinunter zum fernen Wasserspiegel des Weitsees und dann hinauf zu den schroffen Wänden des Hochgebirges, dessen Felszacken die Grenze bilden zwischen Bayern und Tirol. Wie dehnt sich die Brust bei solchem Ausblick? Tiefer geht der Atem und ein Gefühl der Dankbarkeit gegen Gott durchströmt den Menschen, dass der Allmächtige die Welt so schön und die Menschen in sie hinein erschaffen hat. Kunis Hände falteten sich bei diesem Anblick und die Kirchenglocken bestärkten die weihevolle Stimmung. Wie schön es doch ist in der Heimat, in den stolzen Bergen. Erfrischend kühl säuselt die Mailuft herauf zum Seppenhof. Der Wind umflattert die prächtigen Flechten des Mädchens, als wollte er um ein Küsschen schmeicheln, als Belohnung vielleicht, dass er jemanden heraufgeweht. Thyras wittert etwas, schnuppert im Winde, springt auf und bellt freudig dem Ankommenden entgegen. Zwar ist es ein Fremder, der nicht zum Hofgesinde gehört, aber für Thyras ist es ein Freund, und Bertel, das ist der Angekommene, ist über diesen freundlichen Empfang durch den sonst so mürrischen Hof und sichtlich angenehm berührt. Und wie sauber der Bursch heute aussieht! Er trägt das Berglergwantel seiner Heimatsgemeinde, das die kraftstrotzenden Söhne des Bergdistriktes so hübsch kleidet. Mit einem kecken Juhschrei, der in die Ställe große Aufregung bringt, wirft er sein Hütel mit den Spielhahnfedern in die Luft, und dann springt er mit mächtigen Sätzen die Steinstufen empor in die Grät, wo seine Adleraugen schon längst die schmucke Bauerntochter erblickt haben. Kuni nimmt die treuherzig dargebotene Rechte nicht. Stünd ihm auch besser an, in der Kirche zum Sei, als einen ganzen Hof und ein einsames Madel zum Überfallen. Und dabei rollte das Mädel so zornig die Augen, als sei es fürchterlich bös, während im Herzsaal ein ganz anderes Gefühl sich breitmachte. ganz verdutzt über diesen Empfang, stottert Bertel nach einer Entschuldigung, aber er findet die rechten Worte nicht. Ja, was war denn jetzt das? Das war alles, und verlegen drehte er dabei das Hütel zwischen den Fingern im Kreise. Aus Kunis Augen aber lachte der Schalk schon wieder heraus, wie die Sonne nach einem Gewitter durch das zerrissene Gewölk hindurchguckt. Sie hält ihm jetzt die von harter Arbeit schwielige Rechte hin, mit einem warm gesprochenen »Grüß Gott«. Da sitzen sie nun nebeneinander, schon lange Zeit. Die Glocken unten im Dorfe haben die Beendigung des Gottesdienstes angezeigt, und noch immer haben die zwei auf der Grät keine Worte zum Austausch ihrer Gedanken gefunden. Und doch haben sie beide das Herz so voll und sich gar viel zu sagen. Es bedarf nur des Zündstoffes, und die geladenen Herzen entladen sich. Es schien, als wollte Bertel einen Anlauf nehmen, aber er kam nicht dazu, und völlige Verwirrung erfasste ihn, als er sich selbst dabei ertappte, wie er Kunis Hand ergreifen wollte. Nach Mädchenart überwand Kuni die Befangenheit doch noch rascher, und mit hellem Lachen, das wie Vogelgezwitscher und Finkenruf klang, sagte Kuni: »Ich glaube, wei, wir hätten uns eigentlich was zang. Oder eigentlich es. Meinst du es nicht auch?« »Ich?« rief Bertel laut. »Und wir, pfui, und wir gern, aber es hat mir halt do Dinger die ganze Red verschlungen.« Mit den blauen Äuglein zwinkern, sagte Kuni darauf: »Ah, da schaut's her, so ein großer Bur und so batschig. Da wüsst ich schon was Besseres.« In holder Verwirrung errötend erhob sich das Mädchen, dem Burschen pochte es in den Schläfen, die Worte jagend sprudelte es endlich heraus: »Ich wüsste es auch, aber mein, es ist besser, wenn ich nix sag und wieder geh.« Und tief betrübt richtete er den Blick ins Leere, fiel ihm doch in diesem Augenblick zentnerschwer die bittere Armut aufs Herz und überkam ihn das Gefühl, dass er es gar nicht wagen dürfe, die Augen zu der Tochter des Seppenbauern zu erheben. Er, der nichts weiter ist als ein armer Bräuknecht.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen, und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin: www.br-heimat.de. Und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühball Stefan sagt: Pfiat Gott.